WebDev Espresso, die schnelle Dosis Frontend-Wissen mit André und Kevin.
Hallo André.
Hallo Kevin. Schön, dich zu sprechen.
Schön, auch dich zu sprechen und hallo an alle Zuhörer.
Ich habe überlegt, ob wir wieder mit dem Wetter anfangen wollen. Aber ich glaube, dieser Wetterdienst ist wirklich nicht so hilfreich, wie wir letzte Folge besprochen haben.
Das ist wahrscheinlich richtig, ja.
Aber die Weihnachtszeit steht jetzt vor der Tür. Haben wir auch letztes Mal drüber gesprochen. Und ich muss gestehen, ich habe es geschafft und habe doch Spekulatius-Lebkuchen gekauft. Jetzt habe ich es ja noch geschafft, es abzuwenden, aber jetzt ist es passiert.
Für mich ist jetzt erst Halloween. Weihnachten ist erst ab Anfang Dezember. Das muss reichen.
Ja. Gut, Rewe sieht das ein bisschen anders. Und Aldi. Und
das ist Netto richtig, ja.
Wie sie alle heißt. Aber ja, dafür sind wir nicht hier.
Rewe denkt aber auch, ab Anfang Januar ist jetzt auch schon fast Ostern, sag ich dir, wie es ist.
Ja, du, man muss vorbereitet sein. Aber das stimmt, ja. Ja, wir hatten das war Authentifizierung, davor, haben wir über Chat-CN gesprochen, einmal ganz kurz zumindest, über die neue Idee der Bereitstellung von Komponenten, sage ich mal so. Und das gibt es auch für Angular. Das heißt Spartan UI. Kommt sogar von einem Deutschen, scheinbar, von Robin. Zumindest hostet er das bei sich im GitHub. Deswegen gehe ich davon aus, dass er auch der Initiator ist. Es ist noch nicht ganz fertig. Es ist noch nicht in Version 1 raus und es gibt noch nicht alle Komponenten, aber es gibt eine Handvoll zum Ausprobieren. Und ich fand das sehr, sehr spannend, als ich das selbst ausgetestet habe. Und ich dachte, wir sprechen einfach mal drüber.
Das klingt doch erstmal gut. Vielleicht erzählst du noch mal ganz kurz, was Chat-CN nicht schätziert. Das fängt jetzt wieder an wie letztes Mal. Was Chat-CN so besonders macht.
Weil es überhaupt Chat-CN heißt, aber ich glaube, es wird so ausgesprochen. Ja, ja, was bei Chat-CN? Also Chat-CN ist die Idee, dass man anders wie bei anderen Komponenten-Libs nicht die Lib einfach installiert und dann die Komponenten verwendet, die da drin sind, sondern dass man sich im Endeffekt nur ein CLI oder was Ähnliches installiert und damit kann man sich dann die Komponenten in sein Projekt generieren. Das hat jetzt den, na, ich möchte nicht sagen Vorteil oder Nachteil. Der Unterschied ist einfach, dass man jetzt, mein Gott, meine Stimme, ey, dass man die Komponenten dann selbst als Programmcode in seinem Projekt vorliegen hat und auch modifizieren kann. Also man generiert sich dann einen Button oder eine Card oder eine Tabelle. Und dann kann man das, was man da generiert hat, quasi als Komponente einsetzen, wie man sonst so eine Standard-Komponenten-Lib verwenden würde. Nur man hat halt den Source-Code in seinem Projekt eingecheckt und kann ihn modifizieren. Das soll dann wahrscheinlich genau darauf abzielen, dass man halt mehr Kontrolle über das Design hat, über Funktionalität. Also man muss halt beim Entwickeln der Komponente nicht alles mitdenken, sondern man kann sagen, hier ist einfach der Code und wenn du es ändern möchtest, feel free, du kannst es halt tun, es liegt bei dir. Kannst die Farben ändern, kannst das Styling ändern, kannst also die Bedienbarkeit ändern, alles. Die Funktionalität. Das ist so die Idee. Und das gibt es jetzt halt, das, wie immer gab es das für, am Anfang für React einfach. Und Spartan oder Spartan, ins Deutsches müsste es vielleicht auch Spartan heißen, macht das gleiche jetzt für Angular. Man generiert sich das entweder mit NX oder mit der Angular CLI über ein so ein ganz normales Schematic, generiert man sich die Komponenten, die es schon gibt, in sein Projekt rein und kann die dann verwenden.
Genau, das klingt erstmal cool. Und man sagen muss, das ist auch halt noch eine Alpha-Version. Also es fehlen noch so ein paar Komponenten, die auch komplexer sind. Also der Date-Picker zum Beispiel ist ein prominentes Beispiel, was eigentlich immer so das Thema ist. Den gibt es zum Beispiel aktuell noch nicht, zumindest in der Übersicht. Ich weiß nicht, wie das im Code aussieht. Den Slider, den Toast und Form gibt es nicht. Ich weiß nicht, was Form machen soll. aber die Sachen sind aktuell noch nicht am Start.
Das Navigation-Menü fehlt auch.
Stimmt.
Ist mir beim Ausprobieren direkt aufgefallen, also die Header-Bar oben, die gibt es halt einfach nicht. Das erste Element, was ich gesucht habe, war direkt etwas. Okay.
Aber man sieht, die haben sich auf jeden Fall Gedanken darüber gemacht, wie sie das aufbauen wollen, weil es gibt schon mal manche Sachen, die halt schon vorgedacht sind, wie Typografie oder es gibt auch schon Figma, was man verwenden kann, als auch ein Theming und so, das ist eigentlich schon mal ganz cool. Und das ist mit Tailwind gebaut, also mit Tailwind CSS, nicht mit Tailwind-Komponenten.
Genau,
das sieht, glaube ich, auch ein bisschen mit aus.
Das ist ganz wichtig, ne? Es basiert auf Tailwind, ja, aber du musst es halt auch in deinem Projekt erstmal selbst installieren und die Komponenten verwenden halt das Styling über Tailwind. Das heißt, ab da hast du Tailwind in deinem Projekt drin. Ne? Das muss einem einfach klar sein, weil die Sachen gibt es dann. Und die sind ja auch bei Angular global verfügbar dann. Also das kannst du dann nicht sagen, deine interne Komponente selbst möchtest du das nicht haben. Das geht nicht.
Ja, vielleicht fangen wir einmal an, was Tailwind CSS ist. Es gibt verschiedene Klassen, die quasi die Standard-Properties, die man so über Styles einstellen kann, widerspiegeln. Also zum Beispiel für den Margin Top gibt es halt MT- und dann halt Zahlen. Und darüber kann man sich quasi über Klassen dann seine Sachen zusammen konfigurieren und braucht dann eigentlich keine Styles nutzen, sondern kann halt das überall gleich machen. Das ist erstmal so die Idee von Tailwind CSS. Tailwind selbst bietet auch noch Komponenten. Die nutzt man hier dann natürlich erstmal nicht.
Ja, weil die Tailwind-Komponenten sind ja an sich keine entwickelten Komponenten, sondern eigentlich nur eine Bibliothek an vorgefertigten Tailwind-Klassenbefehlen, die man in Kombination verwenden kann, um damit halt schöne Komponenten zu bauen. Ne?
Klar, ja.
Also genau, man nutzt halt nur noch CSS-Klassen und die generiert Tailwind im Hintergrund am Ende automatisch. Und genau, die fassen halt manchmal CSS-Sachen zusammen. Manchmal spiegeln sie das auch irgendwie nur 1:1 wieder. Also für Display Flex schreibt man dann einfach Flex. Und dann hat halt, also die Klasse heißt Flex und die macht dann am Ende im Styling Display Flex. So, und dann gibt es halt für Abstände und so gibt es halt Zahlen vordefiniert, damit man immer die gleichen verwendet. Führt halt dazu, dass man meistens sehr, sehr viele CSS-Klassen an einzelnen Elementen dran stehen hat. Wenn man das wirklich dann vollumfänglich nutzt. Also sonst, wenn man da sagt, weiß nicht, das ist mein Wrapper, ich gebe dem die CSS-Klasse Wrapper und dann schreibe ich in dem CSS, weiß nicht, Display Flex, Flex Direction, weiß nicht, Gap und noch irgendwelche Dinge, allein Items, dann hätte man halt eine CSS-Klasse mit ganz vielen Properties und da würde man dann, mit Tailwind würde man dann an diese Wrapper-Komponente dann irgendwie dran schreiben, Flex, allein Items, Center, bla 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 bla, dann gibt es halt für alle Befehle eine eigene CSS-Klasse. Kann man jetzt überstreiten, ob man das gut oder toll findet, genau.
schon mal den direkten Framing draufgelegt.
Das gut oder schlecht findet. Ich selbst würde sagen, ich bin da auch noch uneins mit mir. Also irgendwie, ich habe es ja jetzt ausprobiert. Ich finde, es hat was. Auf der anderen Seite, das wird halt super viel HTML, ne? Das wird richtig, richtig lang. Bei vielen Dingen. Und ja.
Also es gibt es ja nicht nur bei Tailwind, das gibt es zum Beispiel bei Prime auch, da ist das Prime Flex. Also es gibt schon bei verschiedenen Frameworks mittlerweile auch, dass man so eine Library hat. Das gab es bei Angular auch mal, das hieß Angular Flex auch. Aber Angular Material.
Haben die da nicht mehr Sachen zusammengefasst immer?
Also ja, da haben die mehr zusammengefasst.
Mein Gefühl ist es halt so Helferklassen, die gibt es ja bei Bootstrap auch, wo dann halt direkt so ein Standard-Grid mit, weiß ich nicht, ich glaube, damals 12 Spalten, so, dann hat man da halt das Grid dran geschrieben, dann hatte man das. Also hat halt nicht quasi alles 1:1 ersetzt und Tailwind fasst ja eher weniger Sachen zusammen, als dass sie dir einfach nur für jede Property so ein bisschen eine eigene CSS-Klasse geben. Nicht nur, aber...
Ja, also zum einen muss man natürlich nochmal erwähnen, es gibt natürlich da auch Media Queries. Du kannst auch Klassen nehmen, die dann schon mal bestimmte Media Queries mit inbehalten. Das ist zum Beispiel mal gut. Also es gibt nochmal ein bisschen mehr Logik als nur diese Klassen. Und es gibt auch kombinierte Klassen. Also es gibt nicht nur Flex und das ist dann ein CSS-Style, sondern es gibt auch noch welche, die da ein bisschen mehr machen.
Ja, aber grundsätzlich schon, aber es gibt halt auch für viele Sachen einzelne Klassen einfach.
Klar, ja.
Aber gut, da wollen wir gar nicht drüber sprechen eigentlich. Das könnte eine eigene Folge wieder sein, ob man jetzt diesen Ansatz gut findet oder nicht. Aber man hat es halt automatisch, wenn man hier Spartan UI einsetzt, dann ist es drin im Projekt, so, fertig. Punkt aus.
Ja. Das stimmt, ja. Und ich finde es, glaube ich, auch ganz gut, dass man da vielleicht auch auf so ein Style-System auch setzt, damit man, wenn man da selbst viel machen muss oder möchte, da auch so ein bisschen was abgenommen kriegt. Ja? Finde ich eigentlich eine gute Idee. Gerade weil Tailwind CSS da dann auch viel noch an Futter mitliefert, um jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, eine Tabelle von Anfang an gut aussehen zu lassen. Wenn man das selbst machen muss, nur mit Styles, ist natürlich auch immer schwierig.
Na gut, ich würde erwarten, dass die Entwickler einer Komponenten-Lib das irgendwie auf dem Kasten haben. Wäre jetzt so
das, mein Gefühl. Das kommt darauf an, wer nutzt jetzt Spartan? Nutzen das jetzt Leute, die sagen, ich möchte jetzt in meinem Unternehmen eine Styling-Bibliothek anbieten, dann würde ich sagen, ja. Wenn das jetzt aber einzelne Projekte sind, die sagen, hey, ich möchte das aber unabhängig haben und am besten losgelöst von irgendwie Material, weil die schon wieder das 48. Mal updaten und dann irgendwas kaputt geht, dann würde ich vielleicht sagen, vielleicht auch nicht.
Ach so, ich meinte eher die Spartan selbst entwickeln, die müssen ja erstmal die Talente in CSS sein, weil die ja die Komponenten stylen grundsätzlich. Da hätte ich jetzt gedacht, die müssen nicht unbedingt auf Tailwind aufsetzen. Das kann vielleicht für den einen oder anderen hilfreich sein, der weniger CSS-Erfahrung hat, dass er das damit verwendet, warum auch immer. Aber die Entwickler von Spartan selbst, die Komponenten das erste Mal zur Verfügung stellen, ich würde erwarten, die haben es in CSS schon drauf.
Davon gehe ich auch aus, aber man muss natürlich auch sagen, du willst das ja später auch irgendwie weiter nutzen, ne?
Ja, da sind wir schon beim Punkt. Also muss man es überhaupt anfassen? Soll man es überhaupt anfassen?
Ja, die Frage ist, zum einen kann ich das updaten und ich habe dazu jetzt nicht viel gefunden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Bug fixen möchte oder das auch irgendwie erweitern möchte, man kennt das ja, gerade wenn man das jetzt irgendwie, wenn das jetzt die eigene Komponenten-Library einer größeren Versicherung oder so ist und die sagen, wir nutzen das jetzt so, dann werden da ja auch fachspezifische Themen eingebaut und das kennt man ja dann.
Ja, aber hat man auf das, das ist aber schon wieder ein ganz anderer Blickwinkel, den du jetzt aufmachst. Wenn das jetzt irgendein Unternehmen für sich einsetzt und sagt, wir entwickeln unsere eigene Komponenten-Lib auf der Basis von Spartan, okay. Aber dann würde ich auch erwarten, wenn die sich selbst sagen, wir wollen eine Komponenten-Lib entwickeln, dann sollten die wiederum auch CSS können.
Das ist richtig, ja.
Frage ist ja, wenn ich das jetzt in meinem Projekt einsetze, dann kann es ja auch sein, ich sage, ich nehme die Komponenten so, wie sie sind. Ich finde sie einfach nur schön, weil das würde ich jetzt zum Beispiel sagen. Ich finde, die sind ganz gut gemacht. Ich finde die sowohl optisch ganz schick. Meistens sind sie erstmal schwarz-weiß auch, also von der Farbe jetzt nicht beeindruckend, aber ich finde sie halt auch von der Bedienbarkeit ziemlich durchdacht irgendwie. Gerade Combo-Box ist immer mein Lieblingsthema. Ich finde, die Combo-Box hier ist super gut gemacht im Vergleich zu Material, finde ich die. Da gibt es sie mehr oder weniger auch gar nicht. Auch von anderen Frameworks finde ich sie eigenartig. Hier finde ich sie sehr gut gelöst. Und ich sage, ich nehme das einfach so, wie es ist. Gut. Ich packe die gar nicht an. Ich generiere mir sie halt und freue mich, dass das Design sich halt nicht jede Woche ändert, wie bei manch anderen.
Kommen wir jetzt wieder zu den roten Buttons, sagst du.
Naja, das ist ja auch schon gesagt. Material updatet halt recht viel. Und entweder du gehst halt mit oder du hast eine alte Version. So im Endeffekt erstmal.
Ja, also ich glaube, wenn du das einfach nur nutzt, dann musst du das nicht anpassen und du hast auf jeden Fall erstmal Ruhe. Das ist auch so ein bisschen die Frage, wo willst du hin? Wenn deine Perspektive ist, ich möchte jetzt Komponenten, die jetzt erstmal langfristig sich nicht so oft ändern und es gibt da wenig Probleme und die haben wenig Code und die sind einfach, dann würde ich das einfach generieren und gucken, dass ich da, wenn es Updates gibt, die durchführe und wenn nicht, dann nicht. Grundsätzlich muss man sich auch fragen, ob man da überhaupt Updates machen muss, weil eigentlich ist das ja erstmal dann eine vollständige Basis. Das sollte ja, ja sogar erstmal passen, wenn
du Bugs da alles integriert ist. Ja, trotzdem öfters, ne?
Klar, ja.
Genau, wenn ich halt gar nichts dran mache, dann kann ich halt im Notfall, also falls das updaten, was wir leider echt nicht rausgefunden haben, ob das mal irgendwann ein Ding sein wird, dann lösche ich halt alles wieder und generiere sie neu. So. Und dann, wenn man da nichts dran anpasst, hat man das wenn, Problem nicht.
Nur wenn die dann noch gleich funktionieren, ne?
Das ist natürlich die Voraussetzung, das stimmt.
Aber ja, ich glaube, wenn ich jetzt einfach nur so Komponenten haben wollen würde, die ich ab und zu, also die da alleinstehend sind und ich weiß, da passiert, also da, das sind jetzt meine und wenn es da Bugs gibt, dann passe ich die halt an, fertig. Dann ist das, glaube ich, eine coole Alternative zu Material oder auch anderen Sachen, weil auch, weiß ich nicht, Prime oder so weiter sind ja auch sehr arbeitsintensiv, so, weil da gibt es dann immer Updates, musst du immer gucken, was machst du anders und so. Oder da wird einfach was geändert, ohne dass du es weißt. Gibt es ja bei gefühlt allen Komponenten.
Ja, ist das also hier halt einfacher. Updaten ist immer ein Thema, ja, das stimmt. Also es verspricht zumindest erstmal, dass es ja einfacher ist, ne?
Ja.
Genau, und der zweite Punkt ist, den hast du ja gerade schon aufgemacht, ist, mein Gott, wie oft sage ich ist? Zweiter Punkt ist ja den, ich möchte selbst eine Komponenten-Lib für mich entwickeln, für mein Unternehmen, weil ich meinen Style halt haben möchte und für mich geht halt Material gar nicht, weil das sieht mir zu doll nach Material aus oder die Komponenten können nicht das, was ich für Anforderungen habe, dann könnte ich das ja als Grundlage nehmen und darauf aufsetzen einfach. Das geht auch. Ja. Aber dann würde ich vermutlich auch erwarten, dass es mit dem Updaten immer nichts mehr wird, ne? Wenn man da richtig einsteigt mit dem Customizing und alles, dann
ja, das ist natürlich so.
Ja, dann ist man selbst in der Verantwortung am Ende.
Die Frage ist ja, ob du dann nicht, und das ist auch so eine Diskussion, die man, glaube ich, bei eigenen Komponenten führen möchte. Die sind ja komplett alleinstehend. Du hast natürlich Tailwind, okay. Aber quasi der ganze Code ist ja wahrscheinlich in den Komponenten vorhanden. Wenn du jetzt natürlich, weiß ich nicht, auf Basis vom CDK von Angular was machst, also von Google, dann kriegst du natürlich noch Sachen geschenkt und so. Das muss man halt überlegen, auf welcher Ebene möchte man eigentlich Komponenten bauen. Ne?
Ja, gut, du CDK tatsächlich steckt da auch drin. Ne?
Ja, okay.
Ja, das nutzen die auch.
Okay.
Aber genau, du.
Also haben die eigentlich nur, no offense, aber CDK genommen, Tailwind, ein bisschen zusammengemanscht und sich jetzt Komponenten selbst generiert.
Ja gut, was für eine Magie erwartet man sonst in einer Komponenten-Lib?
Das ist richtig, ja. Das stimmt.
Im Endeffekt haben sie das getan, ja. Aber ich finde das auf eine gute Art und Weise. Sie haben halt auch so, das was ich am Material sehr schätze, die haben sehr viel arbeiten die mit Attributdirektiven. Attributdirektiven, also mit Angular Directives. So, nicht Attributdirektiven. Und setzen halt auf bestehende Elemente auf. Also es gibt den Button und dann schreibst du da halt hier, weiß ich nicht, die haben so ein eigenes Prefix, ich weiß gar nicht, HLM oder so heißt es, meine ich zumindest. Schreibst du HLM-Button an einen HTML-Button dran und dann sieht er so aus. Und bei den Inputs genauso. Das heißt, du hast das native Element immer noch im Zugriff und abstrahierst das nicht weg, wie, weiß nicht, PrimeNG macht das, glaube ich, an vielen Stellen. Das finde ich halt wieder super gut, weil dann hast du die Basisfunktionalität, du kennst das Element aus dem HTML-Standard, es funktioniert noch mit allen Sachen, die man sonst so hat, weil sie halt immer auf das Standard-HTML-Element gehen. Finde ich wieder gut gelöst so.
Das stimmt, ja. Ich finde, also übrigens bei dem Button geht das auch bei PrimeNG.
Also beim Button geht es noch, ja. Das stimmt. Die haben zwei, ja. Die haben einmal den P-Button und einmal haben sie es auch als Direktive.
Ja, aber hier die Tabelle ist auch mit eigener Komponente. Kannst du nicht an der Tabelle schreiben. Also bei dem Button ist das so, ja. Ich glaube aber bei dem anderen ist das nicht so.
Ach so, ja. Wobei bei der Tabelle muss ich auch immer sagen, da bin ich immer ein bisschen skeptisch. Da gibt es ja bei Material auch beide Varianten. Ne? Du kannst es ja auch mit Mat-Table schreiben, als sowohl als Element als auch als Directive. das ist im Hintergrund ja was anderes dann, ne? Also wenn du die normale Tabelle erweiterst, dann hast du halt eine Standard-HTML-Tabelle mit Styling im Endeffekt. Und wenn du Mat-Table schreibst, dann ist es ja im Hintergrund, das ist glaube ich eine Flexbox am Ende, ne? Meine ich zumindest.
Ja, ja.
Man macht dann halt auch andere Sachen, das kann dann eventuell mehr oder weniger. Deswegen, hier kann man ja reingucken, was die dann machen.
Ja, also bei dem
manchmal möchte man ja im Endeffekt gar nicht, dass es eine HTML-Tabelle bleibt, weil auf dem Handy zum Beispiel das Ding gar nicht skaliert.
Ja. Unter anderem. Also beim Input und so machen sie es auch. Bei der Diskussion mit Tabelle muss man einfach sagen, dass eine normale HTML-Tabelle halt einfach viele Nachteile hat. Deswegen machen die meisten Frameworks das nicht. Ja.
Ja.
Also ich finde, die das so als Flexbox zu bauen, macht einfach mehr Sinn. Ne? Und ist halt flexibler, da kannst du halt viel besser auch mal Sachen dynamisch darstellen und so. Das geht halt mit der normalen HTML-Tabelle nicht, weil das halt ein eigenes Display, eine eigene Display-Group ist.
Ja, vor allem musst du auch ein bisschen aufpassen bei großen Tabellen, weil das ist sehr teuer einfach, ne? Eine Tabelle berechnet sich ja ihre Spaltenbreiten, wenn man sie nicht irgendwie festsetzt, automatisch aufgrund des Inhalts. Und wenn man so eine Tabelle mit, weiß ich nicht, 1000 Einträgen hat, dann braucht es halt schon mal eine Zeit. Dann muss das erst alles einmal displayen, einmal alles rendern, um dann halt diese Breite bestimmen zu können von dieser Tabelle oder von den einzelnen Spalten. Und das kostet halt ordentlich Rechenpower und auch Zeit manchmal. Das ist einfach ja, rechenintensiv. Deswegen sagen halt auch viele, es gibt ja noch einen anderen Display-Mode für die Tabelle, dass es einfach fixed ist. Also alle Spalten gleich breit, das rendert halt viel, viel, viel schneller.
Ja. Ja gut, man merkt halt, dass das ganze Thema halt noch relativ alt ist. Ne? Also wenn du das jetzt natürlich mit Grid oder Flexbox vergleichst, dass die Tabellen gibt es ja quasi fast von Anfang an. Dass da die Implementierung vielleicht nicht so optimal ist, ist dann halt so.
Das stimmt, aber es ist halt über die Jahre auch einfach so geblieben. Muss man halt einfach nur wissen, wie man so einsetzt. Aber ja, genau, also wenn wir nochmal auf diese Komponenten jetzt zurückkommen, bis auf diese Update-Problematik, die eventuell mal auftreten könnte, weiß ich nicht, muss man dann sehen, wie sie es lösen, finde ich es eigentlich sehr interessant. Und ich fand es einfach auszuprobieren. Ich kann das nur als Tipp geben, wenn man das nicht mit NX betreibt, sondern mit der Standard Angular CLI machen möchte. Der fragt einen irgendwann, wo man diese Komponenten hin generieren möchte und der schlägt einem standardmäßig einen Ordner, der dann Lips irgendwas heißt, vor. Wenn man das jetzt ohne größeren Aufwand machen möchte, sollte man das unter Source irgendwo, am besten unter App sogar, generieren lassen. Sonst muss man das halt ein bisschen umständlicher machen. So klappt das dann direkt, ohne dass man irgendwelche Configs anpassen muss. Weil wenn es außerhalb von Source liegt, wird es ein bisschen schwieriger. Genau, und dann kann man ja selbst mal sehen, was man davon hält, ne?
Das stimmt, ja. Ja, es ist ja auch schon sehr umfangreich. Fehlen nur noch ein paar Komponenten, aber.
Ja, und das Schöne ist, du siehst ja auch, ohne es bei GitHub nachzugucken, kannst natürlich auch bei Material nachgucken, wie sie es machen, aber du hast es halt hier selbst immer im Zugriff und falls dir irgendwas fehlt oder du, keine Ahnung, was ein bisschen anders haben möchtest, du siehst ja, du kannst nur das kopieren. Oder du siehst, welche Tailwind-Klassen die da dran geschrieben haben und kannst dann für deine eigenen Komponenten ähnliche verwenden. Du hast dann das Standard-Spacing drin, wenn du runde Ecken hast, hast du überall den gleichen Corner-Radius, du kannst die gleichen Font-Sizes verwenden, weil du das einfach alles siehst. Finde ich erstmal super praktisch.
Das stimmt, ja.
Und man kann sich noch auf deren GitHub-Seite verewigen, wenn man möchte, weil sie die ersten 300 Contributor veröffentlichen und die suchen noch Hilfe. Sind erst bei 68, also man hat noch recht viel Platz, um ein Spartaner zu werden.
Okay, wir können ja nochmal so ein abschließendes Fazit machen. Würdest du, sagst du das, was für produktive Projekte oder, also wenn das jetzt mal vollständig ist?
Ja, also jetzt in der Alpha würde ich es nicht machen, aber ich würde das sogar unter beiden Gesichtspunkten einsetzen, sowohl als ich nutze das einfach als Komponenten-Lib und möchte erstmal nichts dran ändern, aber ich möchte die Sicherheit haben, dass sich das halt bei Updates nicht alles komplett ändert hier, diese optische Sache, weil will ich nicht. Oder ich entwickle eine eigene Komponenten-Lib und das als Grundlage einfach und muss nicht das Rad neu erfinden. Top, bei beiden Sachen erstmal so empfehlen.
Klingt doch gut. Ich sehe das recht ähnlich. Wobei man natürlich auch immer überlegen muss, wie gut ist man da aufgestellt, um da jetzt zum Beispiel mal Bugs zu fixen oder sonstiges. Ich glaube aber gerade, dass es für langlaufende Projekte, wo wenig reingesteckt wird, die eben so nebenher laufen, auch eine gute Idee ist, vielleicht auch mal Komponenten einzusetzen, die nicht so viel Aufwand erzeugen. Und das könnte hier eine gute Alternative dafür sein. Außerdem finde ich das Design eigentlich ganz schick, so schwarz-weiß, finde ich eigentlich ganz gut.
Ja gut, die Farben kannst du ja zur Note wahrscheinlich auch selbst noch, also nicht wahrscheinlich.
Ja, du kannst Teaming machen.
Ja. Genau, aber es ist ja schon
also, schlicht gehalten. Kannst ja sowieso, weil du kannst ja sowieso alles ändern, aber...
Es ist aber auch vorgesehen, dass es leicht zu ändern ist, ohne dass man jetzt alles anpassen muss, ja. Tailwind sei Dank.
Ja, und was man natürlich noch erwähnen muss, wenn du jetzt Sachen einfach vom Design her ändern möchtest, dann kannst du das machen. Wenn du jetzt gerade im Material oder so immer Klassen überschreiben musst, weil das sonst nicht zum Design passt, ist halt auch doof. Das musst du auch jedes Mal updaten, wenn das dann anders ist. Also am besten macht man das gar nicht, aber man weiß ja, wie es ist. Manchmal muss man das und da hast du hier natürlich mehr Spielraum.
Ja, auf alle Fälle. Sehr schön. Dann bedanken wir uns bei allen, die wieder zugehört haben. Ich bedanke mich bei dir, Kevin.
Ich bedanke mich auch bei dir. Und nächste Woche dann über PrimeNG. Nein, nicht PrimeNG. Über Tailwind CSS, sagst du?
Können wir drüber nachdenken, ja. Mal gucken.
Alright. Dann dir noch einen schönen Tag.
Ja, bis dann. Tschüss.
Bis dann. Ciao, ciao.